Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und Oscar, du hattest am Samstag deine große Verabschiedungszeremonie im Michelin. Wie hast du diesen, in Anführungszeichen, vorerst letzten Samstag auf heimischem Rasen denn erlebt?
Ja, ein bisschen emotional war es ja dann doch, mehr als ich irgendwie gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich fand es trotzdem nett, dass wir was gemacht haben, auch für mich. Ich habe ja sportlich die Saison nicht wirklich viel beisteuern können, zumindest von den Spielen. Trainingsbeteiligung bin ich bei 100%. Das war auch das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich verletzungsfrei in die Saison gekommen bin. Ja. Ich hoffe, es bleibt so. Dementsprechend habe ich das auch immer den Präsidenten gesagt, dass ich es wirklich geschätzt habe persönlich, dass wir es gemacht haben. Und es war wirklich gut organisiert, emotionaler als das ein Brief war oder auch in Paris damals. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder. Genau, dementsprechend. Für mich geht es jetzt erstmal nach Nevers und den Rest wird man dann in Zukunft sehen.
Zumindest in den Farben musst du dich ja nicht umgewöhnen. Gelb-Blau bleibt gelb-Blau. Das ist ja vielleicht auch schon mal ganz schön. Und Dinge, die sich nicht ändern, ist, glaube ich, auch für das, was davor auf dem Rasen passiert ist, eine relativ gute Zusammenfassung. Stade Français, die, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, einen durchaus guten Start hingelegt haben. Gute erste 40, 50 Minuten, möchte ich sagen, bevor es dann ja zum Debakel wurde, Stade Français, die sich also treu bleiben und die Spiele nicht zu Ende spielen können. Am Ende, Oscar, ein sehr, sehr überzeugender Sieg für euch, der über 80 Minuten vielleicht nicht so absehbar war, aber zumindest über die letzten 35 sehr, sehr logisch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Ergebnis sagt alles, 55-20. Vielleicht am wichtigsten oder am schönsten, dass Urda zum zweitbesten Kicker der Top-Kartos-Geschichte wird. Und mit 2.494 Punkten jetzt wahrscheinlich auch diesem zweiten Platz bleiben wird. Denn er hört ja zu Ende der Saison auf und auf den ersten Platz wird er nicht mehr kommen. Denn der gute Richard Dürthé hat 3.004 Punkte. Da müsste er wahrscheinlich nochmal 2 Jahre dranhängen. Dementsprechend war es, denke ich, ein runder Abend. 5 Punkte, eine zweite Halbzeit, die wirklich gut war. Eine erste Halbzeit, wo man dran arbeiten kann und jetzt versuchte, ja, einfach so, wie wir die zweite Halbzeit gegen Stade Français gespielt haben, die 80 Minuten in Montpellier zu gestalten, um eben auf die Qualifikation zu pochen.
Eine Sache, wo ich jetzt nochmal neugierig wäre, Baptiste Jonot wurde ja nach dem Spiel berechtigterweise sehr gefeiert. Diese Statistik, 5 entscheidende Pässe, was ja anscheinend auch ein Spielrekord ist, oder direkte Vorlagen, ich weiß gar nicht, wie man das dann übersetzt oder übersetzen kann. Ist das auch intern ein großes Thema oder ist es einfach, naja, Spielgeschehen und passiert halt, wie es passiert, Hauptsache Versuch und gewonnen?
Ja, was heißt großes Thema, ist natürlich, man freut sich für ihn, aber jetzt groß drüber gesprochen im Meeting oder so haben wir nicht. Ich glaube, es wurde einfach anerkennend angenommen und dann haben wir teamintern immer einen Spieler des Spiels. Das war aber, wenn ich das so sagen darf, auch nicht. Das wurde wieder anders. Aber wir wissen natürlich alle von seinen Qualitäten. Also ich gehe fest davon aus, dass er lange Zeit einer der wahrscheinlich besten Neuner Frankreichs sein wird und man ihn hoffentlich auch diesen Sommer mit den Franzosen Touren sehen wird. Weil seine Qualitäten in dem Alter sind schon beeindruckend.
Ja, ich denke mal, oder? Also so viel mehr, also er ist definitiv weit oben, und er müsste eigentlich diesen Sommer weit oben in der Rangliste sein.
Ja, er ist auch einfach gut. Also ich muss ja immer gegen ihn trainieren. Ich bin ja immer im Leibchen-Team. ist auch einfach gut. Also auch gerade, was für 50-22 Kicks angeht oder auch mehr ums Ruck angreift, ist schon gut. Wenn man ihn mal erwischt, freut man sich sehr. Oder irgendwie dann mal irgendwie auf die Hand hauen kann, dass er das Offload nicht wegbekommt. Dementsprechend, ist, glaube ich, er und Carbonneau sind so wahrscheinlich die besten jungen Neuner aktuell in Frankreich.
Und Baptiste Couillou scheint ja den Trainerstab nicht wirklich überzeugt zu haben. Ich muss ganz offen sagen, die eine Person, die ich jetzt nochmal ganz gerne, wo ich den Reiz habe zu googeln, ist Fabien Galtiers Sohn. Den habe ich gefühlt lange nicht mehr gesehen für Colomier. Ja, auch sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Wechselt nach Brief.
Ach, spannend.
Ja, hat einen Brief unterschrieben.
Das ist schön. Kommen wir jetzt sicherlich zu Brief, kommen wir noch. Nicht ganz die, naja, doch schon. Es ist trotzdem Fortschritt, aber nicht der erhoffte Fortschritt. Aber kommen wir gleich zu. Ja, aber schon mal sehr schön. Ich meine, es ist natürlich, man redet viel über die Zahlen, auch dieser Punkterekord von Toulouse, 856 Punkte in einer Saison, also auf gelegte Punkte nicht in der Tabelle, das wäre dann doch wirklich sehr spektakulär, aber gelegte Punkte, ja, ich meine, es ist natürlich irgendwie auch einfach der Entwicklung im Rugby geschuldet, dass es einfach aktuell sehr offensiv wieder ist, was es ja dann doch die letzten Jahre nicht zwangsläufig war, aber es jetzt wieder sehr viel offensiver wird. Wir hatten einige eindeutige Spiele.
Ja, eigentlich fast Kasten alle,
33.
Oder? Es gibt ja eigentlich nur
ja,
die, zwei Spiele.
Es gab ein spannendes Spiel.
Eins, ja.
Also ich meine, ich suche gern ein zweites, aber eigentlich sehe ich nur ein spannendes, wirklich spannendes Ergebnis. Durchaus Ergebnisse mit spannenden Implikationen für den letzten Spieltag. Castres macht mit dem Bonuspunkt-Sieg 33-3 gegen Bayern nochmal wirklich spannend für den letzten Spieltag, wenn es um die, wir kommen am Ende nochmal, fassen wir nochmal zusammen, aber was das Playoff-Rennen angeht, ansonsten im Abstiegskampf hat sich nicht viel verändert, die Teams unten haben alle nicht gepunktet, Perpignan hat 38-15 in La Rochelle verloren, Vannes hat 26-52 gegen Pau zu Hause leider verloren, da zumindest positiv, Erik Marx hat durchgespielt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht besser weißt als ich, aber ich glaube, das ist das erste Mal die Saison, dass er durchgespielt hat.
Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, müsste so sein, ja. Generell irgendwie war das ein enttäuschendes, bis auf das natürlich irgendwie ein enttäuschendes Spiel, das war dann doch schon deutlich, vor allen Dingen zu Hause, ja auch ungewohnt für Vannes, die ja eigentlich, was heißt eigentlich, die sind sehr heimstark gewesen die Saison, haben da große Teams auch zumindest zum Verzweifeln gebracht, lange Toulon geschlagen. Und dann so gegen Pau mit 50 Punkten zu Hause zu verlieren und jetzt mit dieser Höllenaufgabe eigentlich, Mammutaufgabe nach Bordeaux zu reisen und auswärts gewinnen zu müssen mit einem Bonuspunkt, das ist schon, im Sport ist alles möglich, aber das wird richtig hart werden.
Ja, für Bordeaux vor allem hat ein bisschen Pech, wenn man das so sagen darf, mit der Terminierung, haben leider ihren Halbfinalplatz, was heißt leider, haben ihren Halbfinalplatz nicht sicher, hätten ihn mit einem Sieg in Toulon am Wochenende sicher machen können, aber ich glaube, da haben die Promillewerte nicht ganz mitgespielt, waren sicherlich noch nicht ganz wieder fit nach den Feierlichkeiten, nach dem Champions Cup-Sieg, 27-10 am Ende verloren, heißt auch da am Wochenende ein Punkt zwischen den beiden Teams, da geht es noch um den direkten Halbfinalplatz. Wobei ich nach wie vor sicher bin, dass es durchaus einige Vereinsverantwortliche gibt, die den dritten Platz sogar ein bisschen besser finden. Da hat man nochmal ein paar nette Einnahmen vom Spieltag. Aber gut, sei es drum. Ja, Toulouse 43-3 gegen Lyon, muss man glaube ich nicht drüber reden. Lyon in der glücklichen und unglücklichen Situation, dass sie tatsächlich am Ende der Saison für sie um keine der beiden Richtungen um irgendwas geht. Haben ja auch lange im Abstiegskampf gesteckt und La Rochelle haben 38-15 gegen Perpignan gewonnen, auch das etwas enttäuscht aus Abstiegskampfperspektive. Wie gesagt, am Ende hat sich unten nichts bewegt und Oscar, Vannes hat 36 Punkte in der Tabelle? 36 Punkte, das sind tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeguckt, nur zwei mehr als Oyonnax letzte Saison nach dem letzten Spieltag hatte. Aber trotzdem fühlt sich der Abstiegskampf in diesem Jahr sehr, sehr anders an als im letzten. Liegt es daran, dass die anderen Teams schlechter geworden sind oder liegt es einfach daran, dass die Teams so eng aneinander gerückt sind, dass diese Punkteorgien einfach gar nicht oder dass diese Kumulation einfach gar nicht mehr so unterschiedlich sind.
Ich glaube, es liegt daran, dass die Liga kompetitiver wird, weil eben auch Profivereine wissen, wenn sie aufsteigen, dann müssen sie extremst aufrüsten. Ich denke, wir kommen nachher noch dazu, wenn wir über Brief sprechen. Das heißt, du hast Top-14-Teams oder Profi-Aufsteiger, die viel, viel besser vorbereitet kommen, mit enormen Investitionsbereitschaft. Wann hat ja auch das Gehaltsgefüge, glaube ich, verdoppelt, das gesamte Volumen verdoppelt. Das ist natürlich dann eine unglaubliche wirtschaftliche Power, die da mitgebracht wird, die natürlich dann sich in Spieler umsetzt. Und da geht es halt nur noch darum, in der Liga zu bleiben. das zugegebenermaßen jetzt nicht einfach wird. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass das hätte auch alles anders ausgehen können. Ne? Also ich glaube, Van hat eine super Saison gespielt. Hat auch viele Gegner immer nur knapp verloren. Das waren diese super, das waren diese Details immer, die gefehlt haben. Auch zu Hause hätte man eine Spiele gewinnen können. Aber es ist eben genau das gleiche wie Oyonnax letztes Jahr. Sie hätten eigentlich auch gegen Bordeaux gewinnen müssen während des International Break. Ich erinnere an den Versuch, der Ball gegen die Pfosten, fliegt gegen den Pfosten, wird von Louis Bielbarré gefangen. Bordeaux legt dann den Versuch und gewinnt das Spiel auch noch. Und solche Situationen wie Oyonnax in der letzten Saison sind ist eben auch wann diese Saison passiert. Und auf dem Niveau, ich weiß ja selber, ich bin ja selber mal abgestiegen mit Brief, das kannst du dir nicht erlauben. Das ist einfach, das ist zu hart. Das war bei uns auch so, wir haben gegen La Rochelle zu Hause gespielt, 25-27, durchgespielt 80 Minuten und in der 80. Minute hatten wir eben den Kick, um das Spiel zu gewinnen. Die 3 Punkte auf dem Fuß, haben den Kick nicht gemacht, das Spiel geht verloren. Und am Ende, was bleibt, ist, ja, dass du halt 3 Punkte verloren hast. Und diese 3 Punkte fehlen halt dann am Ende zum Klassenerhalt. Und diese Abgeklärtheit hat, glaube ich, uns damals gefehlt, hat der Oyonnax gefehlt und fehlt jetzt vielleicht auch wann, wenn ich das so beurteilen kann.
Ja. Ich finde das sehr fair. Wann, gut, Sie haben vor der Saison gesagt, dass ein Abstieg nicht unbedingt überraschend käme und das vielleicht auch einfach Teil des Lernprozesses ist. Wann haben diese Saison viele Dinge nicht gemacht, die andere Vereine gemacht haben? Sie haben nicht wie erwartet irgendwie ein Spiel in Rennes gemacht oder in Nantes. Ich meine, sie haben den Kader spät zusammenstellen können. Das ist vielleicht auch eine Sache, die Aufsteiger in den letzten Jahren mehr hatten. Aber ja, ich finde das sehr, sehr fair. Also es waren enge Spiele und das ist dann auch einfach eine Sache, wahrscheinlich, die man als... Aber ich meine, so der Kader war ja nicht unerfahren. Wie ist es denn in solchen Situationen? Weil ich wollte gerade sagen, es ist ja schon so absolut erste Erstligasaison für den Verein und für viele Spieler auf dem Feld. Aber du hast natürlich mit einem Marco Vonipola, mit, ich will mal Charles Piotau sagen, aber es ist nicht Charles Piotau, dem Center in jedem Fall. Francis Saili, hast du ja einige Spieler auf dem Feld gehabt, die durchaus ein großes Maß an Erfahrung mitbringen. Spielt es dann eine große Rolle, dass der Verein diese Erfahrung nicht hat? Oder liegt es...
Ist eine gute Frage, ist sogar schwer zu beantworten. Ich glaube, was in der Top 14 noch mehr ist als in der Pro Deux, dass es ein Marathon ist. Du hast halt nicht wie in der zweiten Liga immer 4 Spiele, eine Woche Pause, sondern hast halt 15 Spiele am Stück und dann hast du nochmal 2 Spiele, also 17 Spiele am Stück manchmal. Und ich glaube, da muss sich das Staff drauf einstellen, da muss man das Training anpassen, da muss man auch die Preseason drauf anpassen, darf man nicht zu sehr heizen oder wenn du heizt und weißt, okay, ich habe den Spieler verschleißt, dann musst du einen Kader haben, der groß genug ist. Das muss man, glaube ich, dann als Staff mit einberechnen, aber ich glaube, dass das nur, gerade auch bei den Trainern, waren nur ein kleines bisschen mit reinspielt. Ich glaube, die Trainer waren super vorbereitet, da wird super professionell gearbeitet. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass das nicht so schlimm ist, dass der Verein diese Erfahrung noch nicht hatte, weil am Ende des Tages, es bleibt Rugby, es bleibt Profisport. Du musst 100% professionell sein. Du musst halt nur mehr Gehalt bezahlen in der ersten Liga.
Ich meine, ich finde es schon fair zu sagen, der Verein muss noch wachsen und muss in diese Rolle reinwachsen. Das Stadion ist noch am kleineren Ende. Das sehe ich jetzt nicht nur an der Warteliste der Tickets, sondern auch im Erstliga-Vergleich fehlen da vielleicht noch 2.000, 3.000 Plätze. Auch diese Vorbereitung, vielleicht spielt man tatsächlich ein Spiel in Nantes oder ähnliches, was ja viele Vereine dann doch machen, die Lokalisation zu machen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob die Akademie schon diese Stütze sein kann, um die Kadertiefe zu bringen. Mhm. Das kann ich auch noch nicht ganz, beurteilen, da stecke ich nicht genug drin. Ich meine, ich möchte sie noch nicht abschreiben, weil der letzte Spieltag wird nochmal spannend und sie haben die theoretische Chance und ist ja das, was man immer sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt definitiv. Aber noch lebt sie. Ich meine, es ist natürlich irgendwie schon ein Verein, wo man sich relativ einig ist, den wünschen wir uns auch weiterhin in der ersten Liga.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hoffe doch, dass sie zumindest im nächsten Jahr, sollten sie absteigen, was ja immer wahrscheinlicher wird mit jedem Tag, dem wir diesem letzten Spieltag entgegengehen, dass sie zumindest schnell wieder zurückkommen und sich als Top-Team auch im nächsten Jahr in der Pro D2 etablieren, auch wenn wir natürlich jetzt gesehen, in den letzten Jahren gesehen haben, dass es für die Absteiger nicht unbedingt immer dieser garantierte Wiederaufstieg ist, den wir lange Jahre davor hatten. Ist ja auch so eine Sache, die ich vielleicht so ein kleines bisschen spannend finde. Da kommen wir sicherlich auch jetzt zu der Brücke, zu Pro D2, zu den Halbfinalspielen. Vereine wie Perpignan oder Bayonne haben ja in der zweiten Liga schon einen Erstligakader rekrutiert. Für Perpignan war es zum Beispiel Geronimo de la Fuente oder Marvin, wie heißt er? Komme ich gerade nicht drauf. Wollte Marvin Uri sagen, aber das ist nicht ganz richtig.
Marvin O'Connor?
Aber schon sehr, haben ja schon relativ früh angefangen, ihre Erstligakader zusammenzustellen, damit die in der, dieses eine Jahr in der zweiten Liga auch haben, um zusammenzuwachsen und damit man in der ersten Liga eben nicht irgendwie so kurz vor knapp irgendwie einen Kader zusammenstellen muss und dann eben direkt weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Brief, kann man argumentieren, hat in diesem Jahr was Ähnliches gemacht, haben einen sehr, sehr starken Kader zusammengestellt und ich möchte dem Spiel Grenoble-Provence-Rugby nicht zu nahe treten. Es war anders unspannend als die Partie, die ich Anfang der Saison noch live erleben durfte im Stadion. Das war ja nun ein 12-9 der unspektakuläreren Sorte. Dieses Spiel war ein 38-17 der unspannenderen Sorte. Grenoble sind ihrer Favoritenrolle einfach gerecht geworden und haben dieses Spiel von vorne bis hinten mit ein, zwei Unaufmerksamkeiten am Anfang, aber im Großen und Ganzen dominiert und stehen verdient als Favoriten im Finale.
Ja, auf jeden Fall. Pro D2 Halbfinalspiele, die das letzte Wochenende stattgefunden haben. Am Samstag findet ja das Finale der Pro D2 statt. Und Grenoble qualifiziert sich deutlich und verdient. Und das gleiche Stärkeverhältnis hätten sicherlich auch alle, zumindest bei Brive Montauban, sind davon ausgegangen. Aber wir haben es Anfang schon erwähnt, im Sport ist eben alles möglich oder am Ende, und das können wir schon vorwegnehmen, und das ist sicherlich die News dieses Spieltages, verliert Brief das Halbfinale zu Hause 13-29. Das ist auf der einen Seite ein Team gespickt mit Superstars, die so, wie Marc anfangs gesagt hat, Top-Gator-Spielen auflaufen könnten, und das ist auf der anderen Seite an Montauban mit einem Noah Kanika, der gestartet hat, mit dem ich noch in Paris zusammengespielt habe, der der Rugby-Welt sicherlich weniger sagt als Courtney Laws. Dementsprechend hat man da ja ungleiche Verhältnisse gehabt, aber am Ende gewinnt Montauban 13-29, was mehr als verrückt ist, aber auch mehr als verdient. Montauban einfach besser gewesen, da wo Brief stark war, also im Stürmerspiel, unglaublich gut und diszipliniert verteidigt, dass Brief einfach keine Lösungen hatte. Also die ganze Saison hat man sich ja versucht, auf die Stürmer zu konzentrieren. Das hat auch gut funktioniert, aber als das eben nicht mehr funktioniert hat, hat man gemerkt, Brief gehen die Lösungen aus, und Montauban hat mit einem unglaublichen Willen gespielt, hat dann auch einige Versuche, ein bisschen Glück vielleicht gehabt, aber das Glück ist mit den Tüchtigen, und dementsprechend gewinnen sie das Spiel, sind jetzt im Finale gegen Grenoble. Und ein Thema, was man sicherlich noch etwas länger drüber sprechen wird, wird die Disziplin von Brief sein, richtig, Marc?
Ja, also das war, also ich meine, Disziplin sowohl, also technisch-disziplinarisch und auch einfach in der Spieldisziplin, weil du hast gerade schon gesagt, zwei Versuche, die man als glücklich interpretieren kann, aber es waren halt erzwungene Fehler, die gut ausgenutzt wurden. Und es war ein Spiel, wo ich zwischenzeitlich bin ich aufgesprungen und zu meiner Frau gegangen, also es ist unglaublich, was ist das für ein Spiel, wollen die beide verlieren? Es war ja teilweise wirklich haarsträubend, was sie für Fehler gemacht haben. Aber Brief hat, was Karten angeht, die schlechteste Bilanz der zweiten Liga, 37 gelbe Karten und 6 rote Karten im Vergleich zu und etwas überraschender Wert auf dem ersten Platz, 21 gelbe Karten für Biarritz. Aber da sind schon 16 dazwischen, das sind 160 Minuten, das sind zwei ganze Rugby-Spiele, die da zwischen diesen beiden Teams liegen. Und diese Disziplin hat Brief auch einfach gekostet. Mhm. Montauban man darf nicht glauben, dass Montauban dieses Spiel, trotz dieses Ergebnisses, nicht dominiert. Brief haben sicherlich in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Punkt von dem Team liegen gelassen, sind stattdessen auf die Gasse gegangen, wiederholt. Aber Montauban war eigentlich das Gros des Spiels in der eigenen Hälfte, wenn ich mich so recht entsinne. Und Montauban hat diszipliniert verteidigt. Ja, als dann die Bombsquad kam, das ein oder andere Gedränge sehr, oder direkt nachdem die dann die sieben Stürmer eingewechselt haben, haben sie direkt Maul rübergeschoben, okay. Und dann gab es ein, zwei Gedränge, die sie dominiert haben und danach haben sie sich wieder gefangen. Und Brief, die hat es nicht geschafft, konzentriert den Ball zu halten und das durchzuspielen. Und weil sie Penalties weggegeben haben, weil sie viele, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, dumme Penalties weggegeben haben. Und dann ist so eine Niederlage gegen einen Underdog wie Montauban, die ihre Chancen genutzt haben, zwei glückliche Versuche genutzt haben, Drop Goals mal wieder gekickt haben, wo sie viele andere nicht gekickt hätten. Und es war ja ganz schön, das hatte dann auf Englischsprachigen hatte dann, oh Gott, wie heißt er denn? Jetzt vergesse ich seinen Namen, das ist ja peinlich. Der walisische Zehner von Toulon, der sich verletzt hatte beim Kicken.
Gott, wie heißt Bigger. Denn? Den Bigger.
Ja, genau. Den Bigger hatte das Spiel auf Englisch kommentiert und war ganz hin und weg von Jérôme Boswell, wie eiskalt er dieses Spiel managt. Das war eigentlich ganz süß mit anzuhören. Das war wirklich nett. Aber ja, Montauban waren opportunistisch und haben ihre Chancen genutzt und am Ende verdient hoch gewonnen.
Ja, was ich am krassesten fand, ist, wie still das Stadion war. Du hast ja nur noch Montauban gehört. Ich kenne das ja irgendwie auch aus eigener Erfahrung, dass man einen Brief in das Stadion relativ schnell auch leise bekommt. Ich meine, das muss man ja auch sagen, diese Stadt hat gebrannt, jetzt nicht so wie Paris, sondern ich meine, es ist nicht so im direkten Sinne, sondern eine Euphorie, die unglaublich war. 16.000 Tickets, die Leute haben Schlange gestanden, um noch irgendwie was zu bekommen. Um 14 Uhr ging es da schon mit Party los. Es ist eine kleine Stadt auch, also die kann man dann schon relativ schnell in Stimmung bringen. Aber die Enttäuschung, das ist, glaube ich, schon hart jetzt. Also das ist, glaube ich, echt hart. Vor allen Dingen auch, dass der Support von der Tribüne dann so abgeflacht ist, so ausgeblieben ist. Ich habe am Fernsehen überhaupt nichts gehört. Das fand ich schon krass.
Ja, also es war ja wirklich. Ich meine, mir ging es ja am Ende auch so. Also ich saß ja auch da und dachte, hoffentlich wird das heute nicht schon wieder so ein Grottenspiel wie gestern. Also weil ich ja meine Grenoble-Provence, ich habe es zu Ende geguckt, aber ich saß da und dachte, eigentlich kannst du dir das auch schenken. Also und hatte echt die Befürchtung, dass es genauso wird. Und ich glaube, viele Brieffans haben nach der Aufholjagd, nach der Form, in der Brief im letzten Saisondrittel war, unter anderem den hohen Sieg gegen Grenoble, wirklich gedacht, okay, also Finale ist ja wohl selbstverständlich. Und dass dann Lokalrivale, was Montauban ja zusätzlich
noch ist. Montauban, die haben letztes Jahr um die Zeit noch um die Relegation in die dritte Liga gespielt. Gewonnen mit einem Punkt gegen Nice. Nee, gegen wen haben sie?
Narbonne.
Mit einem Punkt gewonnen. Narbonne. Mit einem Punkt gegen Narbonne gewonnen. Ja, und jetzt stehen sie im Finale
der Pokal. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, ja.
Also so schnell kann es gehen im
also
Sport.
Also es ist schon
hoch, runter, das ist verrückt. From Zero to Hero in einem Jahr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ich bin ja immer noch da. Also, ich meine, Oskar hat hier den Fortschritt hier in meinem kleinen Bürochen miterleben können, dass ich hier an meinem Video-Setup arbeite, um da vielleicht, um für Instagram und mal schauen, ein paar schöne Videos zu machen. Also, eigentlich müsstest du jetzt ein Video machen, zweite Relegation in 2 Jahren. Aber so wie es aktuell läuft, weiß ich nicht, ob Montauban das Finale tatsächlich verliert. Ja. Meine wahrscheinlich.
Aber das haben wir auch alle schon beim Halbfinale und auch beim Viertelfinale gesagt, dass sie wahrscheinlich verlieren.
Ja. Also müssen wir echt mal schauen. Also es wird ein spannendes Finale. Montauban haben, ist auch nicht so lange her, wann haben sie, vor 3 Wochen haben sie das letzte Mal am Ende des Ballon gespielt. Da haben sie gegen Colomiers noch verloren. Dann 2 Wochen später in Colomiers gewonnen. Und jetzt sind sie schon wieder da. Also müssen wir echt schauen. Ich meine, ich werde mich schon festlegen, dass ich glaube, dass wenn Montauban die Relegation muss, dass sie das Spiel verlieren werden. Bei Grenoble wäre ich mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, Grenoble würden dieses Jahr eine Relegation gewinnen. Oder hätten zumindest deutlich, deutlich bessere Chancen. Aber Montauban, ja. Ist auch die Frage, ob Montauban wirklich aufsteigen will. Das eigene Stadion ist dann doch ja recht klein und
ja, ich glaube, die wollen schon das Finale gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also die Spieler in jedem Fall. Ob das bei den Vereinspräsidenten genauso aussieht, ich glaube, die kreisen, raufen sich so ein bisschen den Kopf, wenn sie daran denken, wie sie den Erstligakader bezahlen sollen.
Ja, oder sie sind ganz hart und sagen, wir gehen jetzt mit dem gleichen Kader hoch und es gibt keine Gehaltserhöhung, kriegt alle 20% mehr und dann war es das, feuerfrei.
Ich meine, es ist eine Sache, über die man definitiv trotzdem auch reden kann. Bei aller Freude über den Underdog Montauban, der Verein steht nicht auf eigenen Füßen. Also der einzige Grund, aus dem der Verein finanziell überleben kann, ist, dass sie einen spendablen Präsidenten haben, der, wie unser guter Herr Dr. Wild auch im Falle eines Abstiegs auch nicht mehr da gewesen wäre. Das war die letzten beiden Jahre auch ein großes Thema. Vielleicht schiebt er dann auch, sagt, naja, wenn wir aufsteigen, natürlich schiebe ich dann jetzt mehr Geld rein. Er hat ja unter anderem auch eines der modernsten Trainingszentren Frankreichs für den Verein angekündigt. Ich weiß gar nicht, was da der Stand der Dinge ist. Aber der Verein steht aktuell auch nicht auf eigenen Füßen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein großes Becken an Sponsoren dahinter steht oder die Ticketverkäufe so viel Geld einbringen, dass der Verein profitabel ist. Darüber kann man durchaus auch reden. Aber ich würde es mir natürlich wünschen. Also Montauban, es wäre das zweite Mal, dass sie dann in der Top 14 spielen. Das letzte Mal ist ja dann schon einige Jahre her.
Und du hast ja auch gerade erst ein altes Trikot noch von denen geholt, ne?
Ja, ich ja, ich habe sehr, sehr viel geshoppt, ja. Ich hatte jetzt eine Ausrede. Ich brauch ja Deko für mein Büro. Ist auch der einzige Grund, sonst würde ich mir niemals so viele Rugby-Trikots kaufen.
Hat dir das deine Frau geglaubt?
Nein. Aber gut, aber es ist schön. Also ich meine, für mich ist ja wirklich dieses, ich hole jetzt so langsam auf all die Dinge, all die Orte, wo ich schon war und mir aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen, einfach falls ich beruflich dort war und es komisch gekommen wäre, keine Trikots oder ähnliches Fanartikel kaufen konnte, das hole ich jetzt alles auf und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, die Lücken zu füllen. Schieße ich manchmal über das Ziel hinaus, was nötig wäre. Also hätte ich jetzt noch das 20. Narbonne-Trikot gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht mich glücklich. Also.
Und du hast ja auch einen Cheatcode gefunden. Du rippst ja die ganzen Franzosen jetzt immer auf Vinted ab, hast du gezählt. Jetzt schießt der Mann immer ganz günstige Trikots irgendwie für 8 Euro.
Also das ist halt wirklich die Sache. Du hast, also ohne mir jetzt ins eigene Bein schießen zu wollen und eigene Konkurrenz irgendwie, aber es ist, du hast tatsächlich einfach simple Rugby-Trikots sind in Frankreich tatsächlich noch nicht, oder beim Rugby noch nicht die Sammlerstücke, die sie zum Beispiel im Fußball sind. Also du siehst schon, klar hast du deine Trikots, die irgendwie unterschrieben sind und wer weiß, ob die echt sind, aber unterschrieben und die kosten dann halt ihre 900 Euro oder was auch immer, was sie da für Fantasiepreise aufrufen. Ja, 7er Trikot getragen in der Super 7 Serie.
Juckt.
Ja, natürlich ist es 700 Euro wert. Auf der anderen Seite ist es halt, hast du auch Trikots von Mont-de-Marsan vom Team unterschrieben für 40 Euro. Und du hast dann das, was mich dann eben glücklich macht, sind dann diese Trikots von irgendwelchen Vereinen, von denen außerhalb von Frankreich noch nie jemand gehört hat. So, ja, natürlich möchte ich das Trikot vom CS Vienne für 35 Euro haben. Natürlich. Passt mir das? Keine Chance, aber möchte ich es haben? Natürlich.
Wird geshoppt. Ja, aber was mich auch wundert bei diesen unterschriebenen Trikots, wenn ich überlege, wie viel Trikots wir die Saison unterschreiben. Ja, also es gibt wirklich Unmengen an unterschriebenen Trikots, weil allein jetzt haben wir für die Rugby-Akademien irgendwie 160 unterschrieben. Dann kriegen die Sponsoren welche. Dann die Spieler machen natürlich auch immer Trikots fertig, für wen auch immer. Also ich habe jetzt die Saison auch schon so viele Trikots rausgeschickt an verschiedene Kumpels, an Freunde. Dann hatten wir, das habe ich gar nicht erzählt, dann war, glaube ich mal, der TSV Handschuhsheim da, während der Gibt's so Osterferien? Ja, in Deutschland müsste es geben, ne? Waren ja. da in, und ja. haben auch mal öffentliches Training besucht, was ich nicht wusste, leider. Aber als ich das dann gesehen habe, bin ich wirklich gesprintet. Nach dem Training habe mir dann irgendwie noch ein Aufwärmtrikot geholt, also diese Überziehtrikots. Habe das dann auch schon unterschrieben und habe denen das noch mitgegeben. Weiß ich gar nicht, was sie damit machen, aber ich habe ja vielleicht Freunde sicher, keine Ahnung. Also, dass da jemand wirklich so viel Geld ausgibt, das wundert mich schon wirklich sehr. Weil man kann einfach sich ein Trikot kaufen für 50 Euro und dann kann man das unterschreiben lassen und das ist halt kostenlos, wenn man vor Ort ist. Oder man kann auch fragen.
Ja, also, es ist, ja, also ich finde es halt auch, also ich meine, es ist immer Ansichtssache. Also ich würde mir zum Beispiel das, was man, was auch gibt, irgendwie Bobigny oder so, wo ich sage, ja, ist cool und erste Liga Frauen und finde ich ja durchaus als Argument, ne, aber ich war noch nicht da, würde ich mir nicht holen. Hm. Also so schön wie es ist, Preis auch gut, würde ich mir nicht holen. Aber ich muss gerade mal gucken, ob ich das hier parallel sehe und wiederfinde. Aber es war irgendwie wirklich dann, wo man sagt, okay, also diese Preise sind teilweise, also wie gewürfelt das teilweise ist, ist wirklich wild. Also ich habe ein Trikot gesehen, irgendwie 1000 Euro von einem Verein, wo ja, also von dem irgendwie noch nie jemand gehört hat, wo du sagst, also, ja cool, die haben wann 2002 mal in der zweiten Liga gespielt? Ah, hier, ich sehe es. Ich müsste hier gerade mal gucken.
Auf geht's.
Uyajayak haben wann auch immer zwar in der Saison 2006 gegen was? Gegen Castro oder wen auch immer, gegen Toulon verloren. Und deswegen ist dieses Trikot jetzt 1000 Euro wert. So, ja, nein. Also, nichts für ungut. Ein Maillot vom USJAJAC ist sicherlich nicht unspannend, aber halt nicht für 1000 Euro. Also, ist halt.
Eines Tages vielleicht, aber so weit sind wir doch nicht.
Naja, weißt du. Wenn es jetzt, würde ich jetzt sagen, würde Jajak, also Jajak hatte ja durchaus namhafte Spieler, unter anderem Bernard Laporte und ist tatsächlich spontan der Einzige, der mir einfällt, aber sie hatten ja durchaus die Spieler. Aber sagt dir Mathieu Bonello was?
Nee.
Ja, genau. Also wenn es jetzt, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, Bernard Laporte hat das Trikot unterschrieben, würde ich mal noch sagen, zweifelhaft, ob man dafür Geld ausgeben sollte, aber zumindest ein großer Name, ne? Da würde ich dann auch sagen, okay, aber für ein abgeranztes Trikot von 2006, das unterschrieben und damit wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr gewaschen wurde, also ja, naja, 1000 Euro ist schon eine Hausnummer. Also,
aber ihr merkt, wir verquatschen uns. Das liegt einfach daran, dass natürlich ja, die Top 14, die einzige Liga, die aktuell noch ja, läuft, mit dem ja, Finals der Pro de Deux. Und sonst sind ja alle schon im Urlaub. Also auch die Briefjungs sind jetzt gemeinsam nach Porto geflogen. Die Nationaljungs sind da schon Ewigkeiten. Also ich habe mein Kumpel, der in Carcassonne war, die sind dann alle gemeinsam nach Barcelona geflogen. Die sind auch alle im Urlaub. Das heißt, und das Ding ist ja, es gab jetzt noch ein Spiel, damit müssen wir glaube ich noch eingehen, genau, Relegation. Chambéry verliert gegen Aurillac 15-45. Also auch relativ deutlich. Das heißt, wir haben so ein bisschen der Themenschwund. Das heißt, wenn ihr was habt, dann schreibt uns wirklich unbedingt. Ich weiß nicht, Marc, gab es da nochmal was? Irgendwelche wichtigen Fragen, auf die man jetzt eingehen könnte? Was dir spontan einfällt?
Wichtige Fragen.
Und auch unwichtige Fragen.
Wichtige Fragen.
Wichtige Fragen, nein.
Es ist immer die Frage, was man als wichtig betrachtet. Also es gibt durchaus wichtige Fragen. Alles, wo ich mir nicht, wo ich, also es gibt immer wieder Fragen, wo ich tatsächlich recherchieren muss. Also das ist dann wirklich sehr, sehr schön, wenn du so eine Frage kriegst, wo du da sitzt und denkst, oh, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also es ging jetzt unter anderem zum Beispiel, also Wikipedia-Liste, wie das denn sein kann, die Meldung, dass Urda Pietta oder Pichetta, wie auch immer. Also,
Urda, Urdi, wie wir ihn nennen.
Dass er auf Platz 2 sein kann, weil irgendwie die, also Wikipedia zeigt ihn mit seiner, zeigt trotzdem noch an, dass Brock James und Romain Tollet mehr Punkte hätten. Ich sage, ja, also müsste ich jetzt durchgehen und googeln. Kann ich nicht sagen. wie kann es sein, dass wir bei Richard Dort nicht wissen, ob er 3004 oder 3040 Punkte gelegt hat? Ja, ist halt so. Genau. Ich hatte mal, als ich in der Wonne gearbeitet habe, hatte ich mal den Auftrag bekommen, für die Vereinszeitung rauszufinden, welche Spieler auf welcher Position die meisten Spiele absolviert haben. Und ich kann euch sagen, das war ein Krampf. Also, das war wirklich, weil es hat niemand Buch geführt. Ja. Ich meine, selbst ein Walter Spangiro, der ja nur wirklich, oder generell die Spangiro-Brüder, die ja nur wirklich große Namen waren und sind immer noch, ich meine, wenn ihr sie nicht vom französischen Rugby kennt, woher ihr sie kennen solltet, kennt ihr sie vielleicht daher, dass deren Lasagnefabrik in diese ganzen Pferdefleischskandale bei den Lasagnen involviert war. Wobei ihnen die Fabrik zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gehört hat, aber ihr Name steht da halt immer noch drauf. Aber ja, also entweder kennt ihr sie vom Rugby oder vom Pferdefleisch, eins von beidem. Niemand hat Buch geführt, wie viele Spiele die gemacht haben. Schätzungen gehen aus, ja, also es werden bestimmt schon so um die 900 gewesen sein. So, ja, aber was soll das denn heißen? Es werden schon irgendwie um die 900 gewesen sein. Also, hat das mal jemand durchgerechnet, wie viele Spiele pro Jahr das sind? Also, es ist wirklich, also dieser Aufriss, den ich gemacht habe, also ich habe die ganzen Fanclubs abgeklappert, ich habe das Stadtarchiv abgeklappert, ich habe alte Leute in den Stadthallen einfach angequatscht und gefragt.
Das ist auch immer eine sehr gute Recherche, einfach Leute mal fragen, die sagen dir dann auch, ja, ungefähr, ja, damals, ne, haben wir 35 Spiele gemacht.
Ja, aber weißt du, wenn es jemand weiß, dann die Alten in den französischen Rugbystätten, also die waren ja live dabei, also im Idealfall. Ne, ich meine, eine Frage, die wir oft kriegen, sind Buchempfehlungen, oder Medienempfehlungen, nennen wir es mal so rum, was man, wenn man sich dafür interessiert, man lesen und gucken kann. Und da gibt es eine Buchempfehlung, die ich eigentlich immer ausspreche. Das ist Fringes von Ben Mercer, dem Bruder von Zach Mercer, der dem einen oder anderen ja noch was sagt, der selber auch in Frankreich gespielt hat. Ben Mercer hat in den Anfangsjahren des Rouen-Projekts dort gespielt, also als sie noch in F2 und dann in F1 waren, hat er selbst verlegt, merkt man an der einen oder anderen Stelle, dass es nicht mal literarisch ganz groß ist, aber es, also ich habe es gelesen und saß oft da und dachte, ja, das fasst ganz gut zusammen, meine Erfahrung in den unteren Ligen oder in diesen semi-professionellen, oder sag mal nicht nur in den semi-professionellen, also sowohl was den Amateur-Rugby angeht, aber auch was diese nominellen professionellen Vereine in Frankreich angeht, wie unprofessionell professioneller Rugby manchmal sein kann, hat das Ganze für mich sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ihr könnt auch, also der ein oder andere namhafte Spieler kommt auch drin vor, einer, der seine Karriere in Rouen angefangen hat. Ihr dürft euch selber ergoogeln, welcher französische Nationalwinger, der aktuell in Toulon spielt, das gewesen sein könnte.
Für 7 € das Buch auch übrigens wirklich kein, danach muss man auf jeden Fall keine Privatinsolvenz anmelden.
Ja, und das kann ich wirklich empfehlen. Auf der anderen Ende der Skala, ich muss gerade mal gucken, das Buch steht hier neben mir, wie es genau heißt. Heißt einfach Le Coq. Ist von einem, ich möchte sagen, irischen Sportjournalisten, der schon der deutlich älteren Generation angehört, der sicherlich einige Dinge schreibt, bei denen ich nicht ganz mitgehe und die vielleicht einfach ein bisschen veraltet sind, aber der so dieses Kultur- und Lebensgefühl der französischen Rugby-Welt ganz gut einfängt, dieses Dreieck aus Essen, Rugby, Bon Vivre, kriegt er schon ganz gut hin. Aber natürlich mit Blick auf die deutlich ältere Generation und einigen kruden Thesen über den aktuellen Rugby. Also was heißt kruden Thesen, halt diese Allgemeinplätze, ja, also früher war alles besser und da waren
Rugby ist Männer viel zu leicht Leute. Geworden, das ist viel zu soft alles.
Ja, alles Weicheier, ne?
Es gibt keine Gehirnerschütterungen. Das ist eine Frage des Wollens.
Ich meine, das ist, ich glaube, das sind halt so Dinge, wo du sagst, also dafür muss ich kein Buch kaufen, da muss ich nur einfach in jeden deutschen Rugbyverein einmal gehen.
Aber das weiß ich gar nicht so. Ich weiß gar nicht, da muss ich eine Lanze brechen für Deutschland Rugby. Ich glaube, da sind die sogar, haben die mehr Awareness als so mancher französischer Verein. 100% sogar, würde ich meine Hand ins Feuer legen.
Das ist möglich. Was Video angeht, ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt einige sehr schöne Dokus auf Französisch. Es gibt eine, die zumindest sehr konsequent auf Englisch veruntertitelt ist, die ich ganz, ganz schön finde. Die heißt Beau Joueur. Da geht es um die Saison von Bayonne, ich möchte nicht lügen, 2016, 17 oder irgendwas in die Richtung, wo eine Sportjournalistin den Verein die ganze Saison begleitet hat, relativ intime Einblicke sammeln konnte und Interviews führen konnte. Finde ich sehr, sehr schön. Und wenn ihr das irgendwie auf eBay findet, das ist sehr, sehr schön aufgemacht mit Spielberichten und Zeitungsartikeln über die ganze Saison hinweg. Ist wirklich schön gemacht. Ansonsten gibt es auf YouTube eine Doku, die vielleicht mittlerweile mit den automatischen Untertiteln ganz gut ist, wo sie Emma Koch begleitet haben. Einen baskischen Verein in der, was weiß ich, 6., 7. Liga, keine Ahnung. Aber der diese Vibes des französischen Amateur-Rugbys ganz gut einfängt. Es gibt, also Amateur-Dokus gibt es mittlerweile einige gute. Ich empfehle auch das kann ich vielleicht irgendwann mal auf Instagram teilen, es gibt eine ganz gute Doku-Reihe über den FC Osh. Die kurze Videos sind, und ich weiß nicht, ob die Untertitel mittlerweile eingefügt haben, aber diese Kleinstadt-Vibes halt, ne, das, was Rugby in Frankreich oft ist, dieses Dorf-Rugby. Ich meine, Osch ist natürlich auch ein krasses Beispiel, weil deren Kirche ausschließlich Glasfenster mit Rugby-Motiven hat.
Richtig so.
Aber so wie es sein sollte. Da gibt es schon schöne Sachen, aber das ist auf Deutsch tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, also was Bücher angeht, gerade auf Englisch, kann ich wirklich, also Fringes von Ben Mercer und Lecoq von Peter Bills. Ich guck noch mal kurz in meinen Schrank.
Aber damit habt ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen Lektüre für die Zeit, wo ja Rugby ein bisschen weniger wird. Generell die Saison der Frauen ja auch zu Ende gegangen, bevor, ja, ich weiß nicht, Marc, findest du noch was? Ihr müsst wissen, Marc hat halt alles. Ne? Also da, vielleicht machst du da mal auch mal so Reels so auf Instagram, oder stellst du irgendwas vor. Das war eigentlich sogar eine coole Idee. Aber auf jeden Fall die Frauen auch, die Saison geht zu Ende. Toulon spielt um den Aufstieg in der zweiten Division, in der Elite 2.
Genau.
Gewinnen gegen La Rochelle in einem packenden Spiel 14-12. Das, was nicht übertragen wurde, was aber übertragen wurde und wurde auch übertragen.
Wurde tatsächlich, da war
aber
ich...
Aber auf Kanal Plus, nee. Wurde nicht auf Kanal Plus übertragen.
Okay. Nee, das auf YouTube. YouTube, okay. Das war sehr schön, das hat meinen Samstag irgendwie gerettet, ich habe es morgens um 11 gesehen, spontan, ach, Livestream für heute Abend, ach, cool. Also versteht mich nicht falsch, es war nicht das größte Rugby aller Zeiten, Toulon sind irgendwie 11-0 zur Halbzeit weggerannt und dann in der zweiten Halbzeit La Rochelle nochmal zurück, Toulon, die aber rechtzeitig sich das... Es ist eine mittelschwere Überraschung, also das muss man schon sagen. La Rochelle war jetzt die dritte Finalteilnahme für La Rochelle. Toulon, die so ein bisschen in den letzten Jahren aufgeholt haben. Aber dass Toulon jetzt tatsächlich aufsteigt und nicht La Rochelle, nicht Lens, schon ein kleines bisschen überraschend, muss man sagen, aber verdient.
Was nicht überraschend war der Sieg von Bordeaux gegen Toulouse im Stade Marcel Michelin. Also nachdem wir gespielt haben, waren eben die Damen an der Reihe, um ihr Finale auszutragen. Es war nicht wirklich voll, das muss man leider sagen. Ich glaube, der ein oder andere hat sich dann doch gesagt, okay, ich habe hier mein Ticket für Clermont gekauft und hätten die Damen, die von Clermont gespielt wären, sicherlich geblieben. Aber man muss ja auch immer mit einbeziehen, dass viele Leute teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden zum Stadion fahren und dann vielleicht auch nicht zu lange bleiben wollten. Um 19 Uhr, also nach dem Finale der Damen, war dann ja und die Verabschiedung der Spieler, die wir anfangs besprochen haben, da war dann auch nur noch eine einzige Tribüne voll, aber dafür richtig, was auch sehr cool ist. Ich meine, wir haben um 14.30 Uhr angekickt und die Leute sind so lange geblieben. Ja. Ich glaube, das ist ja auch nicht in jedem Club so. Aber ich denke, dass die Frauen da mehr Zuschauer auch verdient hätten, denn das Rugby war teilweise echt gut. Es gab nachher eine kleine Kontroverse und zwar zum generellen Schiedsrichter sein, also es wurde gefordert, dass man mehr Geld investiert in die Ausbildung von Damenschiedsrichtern. Hängt, glaube ich, auch mit dem Finale zusammen. Aber ich denke, am Ende hat Bordeaux verdient gewonnen und das ist, glaube ich, das Einzige, was übrig bleibt. Bordeaux ist im Frauenrugby das Maß aller Dinge. Erklärt vielleicht auch, warum Anja Bechtel, die aktuell auch in Bordeaux spielt, zumindest in der Zweitvertretung, leider nicht dabei war. Sie dann ja vielleicht nächste Saison bei einem anderen Erstligaverein und dann vielleicht auch bei der ersten am Start. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht.
Also ich glaube auch mit Bordeaux so ein bisschen Wachablösung im nächsten Jahr. Was man zumindest von, also es gibt ein, zwei, drei namhafte Abgänge, unter anderem auch zu Romagna, also zu Clermont. Bin sehr gespannt, aber ja, sehr verdienter Sieg. Aber ich muss halt auch sagen, auf der Zusammenfassung sahen die Tribünen schon recht traurig aus. Es war in den letzten Jahren besser. Auf deiner Seite hatte es vielleicht in den letzten Jahren nicht so diese prominente TV-Bühne. Aber man muss natürlich schon sagen, dass die Fans der beiden Vereine ja auch gar keine Gelegenheit gehabt hätten, ins Stadion zu kommen. War ja die Tickets für euer Clermont-Spiel schon ausverkauft. Naja, nicht ganz ausverkauft, aber
Doch,
sehr stark
war
verkauft waren.
ausverkauft, da war Guichet fermé dann auch wieder. Das ist, glaube ich, das jetzt
Ja.
das fünfte Spiel in Folge, was komplett ausverkauft war.
Es ist
Und will man
die
jetzt
Fans der beiden
50 oder
Vereine.
60 Euro Geld bezahlen für ein Spiel, was man eigentlich nicht sehen möchte? Auf der anderen Seite kann ich natürlich aber auch die Veranstaltung verstehen. Das ist natürlich absurd, dass du da im Stadion packst du 15.000 oder 18.000 Leute rein, die gehen dann alle, musst du dann alle aus dem Stadion jagen und dann die Leute mit neuen Tickets reinzulassen. Hätte man sicherlich auch anders organisieren können, aber ich kann schon verstehen, dass es das natürlich dann auch organisatorisch eine Herausforderung ist, wenn es, obwohl natürlich außer Frage steht, dass die Frauen sicherlich eine bessere Kulisse verdient gehabt hätten. Und
Ja,
ich
ich
war
glaube,
da, ich
das,
war
also
da,
meine.
ja.
Sie hätten, also es ist nicht einfach, man muss fürs nächste Jahr einfach wirklich gucken, wie man es anders gestalten kann. Es war jetzt dieser Wunsch, es auf Canal+, auf der größeren Bühne zu haben als France 4, weil die es trotzdem übertragen haben zusätzlich, aber auf der deutlich größeren Bühne. Und das kann ich auch verstehen, es ist halt ein Abwägen, aber ja, die Bilder von der Zusammenfassung waren schon ein bisschen deprimierend. Bei den Frauen in der zweiten Liga genauso, auch das kleine Jacques Fourou, ich hoffe, es heißt wirklich so in Oche, war am Ende des Tages auch nicht mehr so gefüllt. Da waren aber auch deutlich längere Pausen zwischen den Spielen. Dadurch ja einfach, dass dieses letzte Spiel nicht mehr dabei war. Und dann sind viele der anderen Teams schon nach Hause gefahren. Vielleicht an der Stelle auch nochmal Gratulation an die Frauen von Racine, die aufgestiegen sind. In die Elite 2 müssten sie aufgestiegen sein. Also das Projekt geht auch gut voran. Dijon hat einen Titel geholt, nachdem sie vor 2 Jahren so sagen wir klanglos von ihrem Stammverein abgesägt wurden aus Kostengründen. Der Verein hat sich auch neu gegründet. Anderthalb Jahre, ein Jahr, nee, ein halbes Jahr, nachdem sie aus der National Dürr raus sind. Aber ja, also ich muss global sagen, find's eigentlich ein sehr, sehr schönes Wochenende immer, was man so verfolgen kann. So ein bisschen wie Finaltag der Amateure im deutschen Fußball. Ist das eigentlich dann auch immer ganz schön, wenn du dieses ein Finale nach dem anderen hast und naja, ich schweife schon wieder
Ja,
aus.
die Saison geht auf jeden Fall
Entschuldigung.
zu Ende. Der Top 14 nähert sich dem jetzt auch an. Es geht für alle um alles. Jetzt in diesen Qualifikationsspielen, jedes Team muss gewinnen. Am Ende wird sich qualifizieren, wer 63 Punkte hat. Das wird diese magische Marke sein, an der man sich orientieren werden wird. Und für die Teams, die nicht um die Top 6 spielen, die spielen um die Top 8. Und die, die nicht um die Top 8 spielen, die spielen mit Ausnahme von Racing und Lyon den Abstieg. Dementsprechend freut euch auf diesen letzten Spieltag. Guckt euch, versucht euch das anzuschauen. Ich glaube, es wird super werden. Ich finde, der Top-Prodeur steht an. Es wird auch super werden. Wer irgendwie einen VPN hat, kann das sicherlich auch auf Englisch kostenlos verfolgen. Wir sind ja letzte Folge schon darauf eingegangen, dass jetzt ein YouTuber die Rechte daran hat. Dementsprechend guckt Final-Rugby, guckt Top-14-Rugby und dann hört ihr nochmal unseren Podcast am besten, um das Ganze zu debriefen. Da habt ihr alles richtig gemacht. Und ja, ich glaube in diesem Sinne, wenn du nicht noch was auf der Seele hast, Marc, würde ich euch ins Wochenende entlassen. Und bei Fragen könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen unter @blömerrugby oder info@blömerrugby.de.
Ja, perfekt.
Ja, jetzt nach einem Jahr habe ich es aber drauf, endlich, ne?
Wir freuen uns in jedem Fall von euch zu hören. Und wenn ihr natürlich Bücher oder Doku-Vorschläge habt, hören wir die natürlich auch sehr gerne, denn ich bin ja auch immer auf der Suche nach was Neuem. In dem Sinne, habt ein schönes Rugby-Wochenende, langes Rugby-Wochenende. Und bis dahin, ciao. Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.